Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas, ich führe euch durch diese kleine, aber feine Sendung und an meiner Seite der Mann, der extra vor der Sendung nochmal geübt hat, wie man das Trikot richtig zumacht. Bent, moin Bent.
Moin, ja, das ist aber auch schwierig, was da alles noch verstaut werden muss.
Ja, vielleicht können wir da gleich nochmal ein paar Tipps abholen im Laufe dieser Sendung. Kleines Foreshadowing an der Stelle, wie man das denn so macht, denn das war ja scheinbar diese Woche ein Thema, was es zu besprechen gibt. Aber nicht nur das, denn wir haben wieder eine wirklich sehr, sehr volle Radsportwoche gehabt. Ich habe zum Teil auf Pro Cycling Stats die Ergebnisse gesehen und gedacht, ich höre hier mit dem Scrollen gar nicht mehr auf, weil wirklich viel los war in dieser Woche. Wir müssen natürlich über die Vuelta sprechen. Zweite Woche stand da auf dem Programm. Dann gab es auch noch Action bei der Tour of Britain, der ZLM-Tour, den Philadelphia Cycling Classic und natürlich der Sauerland-Rundfahrt. Dann wurde auch noch in Italien und in Frankreich Rad gefahren und natürlich auch noch in Belgien. Also es gab wirklich einiges zu tun und weil dem noch nicht genug ist, sind wir ja natürlich immer noch mittendrin in der Transfer-Season. Deshalb müssen wir auch da noch ein bisschen gucken und ein paar News gab es auch noch. Also wollen wir gar nicht mehr Zeit verlieren, sondern zur Vuelta, die immer noch vor allem durch Hitze bestimmt wird, rüberwechseln und mal schauen, was da so los war. Es ging natürlich weiter mit der 10. Etappe, auf der es so viele Attacken gab und die dadurch geprägt war. Es war ein sehr hügeliges Terrain, was wir gesehen haben, aber die Attacken, die hatten alle nicht so richtig Erfolg, auch weil Wismar das wirklich verdammt abgebrüht gemacht hat. Und es gab aber auch im Finale weiter viele Konter. Wout van Aert, der hatte sich diesen Tag natürlich angestrichen, Ineos ebenfalls für Axel Laurens. Dann gab es nochmal eine späte Attacke an diesem ansteigenden Schluss, Kilometer oder den Kilometern von Asparen und Fedorov, die wirklich lange vorne waren und fast noch aussahen wie die richtigen Sieger, aber die waren nicht konsequent genug hinten raus. Und dann gibt es einen ganz komischen Sprint, wo keiner so richtig gefühlt einen Sprint eröffnet, lag wahrscheinlich auch an den Steigungsprozenten. Und am Ende ist es Bastien Trochon von Groupama, der diese Etappe gewinnt von Magnus Cort und Thibaut Nice. Wout van Aert nur Vierter in Anführungsstrichen. Eine sehr kuriose Etappe da zum Start der zweiten Woche. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, ich weiß nicht, ob da alle irgendwie noch aus dem Ruhetag so ein bisschen verschlafen waren oder was da los war. Ich glaube, mit Trochon hat da wirklich niemand so wirklich gerechnet. Ich glaube, es hatten nicht mal alle auf dem Schirm, dass er tatsächlich überhaupt bei Groupama schon fährt, jetzt seit einiger Zeit. Von daher, ja, auf jeden Fall eine sehr komische Etappe.
Ja, da kann man auch die Frage stellen, ob man hier vielleicht sogar hätte fahren können für Matthew Brennan an Seiten von Wismar oder ob Wout eher in die Offensive hätte gehen müssen. Also weil Wismar ist im Etappenverlauf da viel mitgesprungen, aber auch nicht so richtig konsequent mal in die Attacke gegangen. Man hätte ja so ein Szenario, das haben wir an anderer Stelle noch gesehen, spielen können mit Wout als offensive Option und Brennan, der dann auf den Sprint wartet. Man hat es irgendwie eher umgekehrt gespielt, also Brennan viel attackiert, Wout eher gewartet auf den Sprint und ja, in dem liegen solche Sprints, aber es war dann doch sehr wuselig und ja, irgendwie ja, komisches Ergebnis für Bastien Trochon. Der dritte Profisieg, der erste auf World-Tour-Niveau, also war wirklich nicht damit zu rechnen und er hat, so habe ich es zumindest gelesen, selber gar nicht geglaubt oder gar nicht mitbekommen so richtig, dass er jetzt so vorne war und deshalb auch gar nicht so richtig gejubelt.
Also, er hat mit dem Kopf geschüttelt über der Ziellinie.
Genau, ja. Also der dachte sogar, er wäre noch geschlagen worden von Magnus Cort. Also wirklich ganz, ganz wildes Finale. Aber irgendwie fasst das die Vuelta bisher ziemlich perfekt zusammen. Also Trochon gewinnt vor Cort und Thibaut Nice in der Gesamtwertung. Keine Bewegungen in den Top 25. Nur Emanuel Buchmann musste seinen 26. Platz einbüßen. Habe ich jetzt ja auf die Schnelle gesehen. Ich dachte, vielleicht muss ich das mal als Information hier droppen. Und dann gab es die 11. Die Etappe, da brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Es gab auch hier wieder so ein bisschen Windkantensituation. Eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist, dass Mats Pedersen hier nicht mehr am Start stand, aber der hatte ja auch wirklich eine verhexte Vuelta, muss man sagen, vielleicht auch besser, dass er sich jetzt nochmal ein bisschen erholt. Das Feld lief dann aber auf jeden Fall wieder zusammen. Es gab dann nochmal ein paar Konterattacken, ein paar Ausreißversuche auf dem Weg. Pinarello hat dann das Feld nochmal klein gemacht an dem langen Anstieg und dann sah es eigentlich so aus, als ob Wismar es wieder ein bisschen verspielen würde im Sprint, denn es ging eben nur über diesen einen Anstieg und sonst war es weitestgehend flach. Aber Wout van Aert, einer der besten Anfahrer, die man sich wünschen kann, bringt nämlich Brandon auf dem Gepäckträger nochmal vor zu Laporte und dann gibt es so eine komische Haarnadelkurve im Finale und da schiebt sich Wout perfekt nach vorne. Brandon muss quasi einfach nur noch losfahren aus dem Windschatten und gewinnt hier die nächste Etappe. Ich würde sagen, das, lieber Ben, war dann so, wie Wismar sich das eigentlich vorstellt und man hat nochmal gesehen, was für ein Cheatcode eigentlich dieser Leadout ist, wenn er funktioniert mit Laporte und Van Aert.
Ja, definitiv. Zumal wir das jetzt ja schon in beiden Variationen gesehen haben, mit Laporte als letztem Anfahrer oder wie hier jetzt mit Wout als letztem Anfahrer. Scheint beides super zu funktionieren, scheint beides auch für unterschiedliche Situationen gut zu sein. Also insgesamt so das Trio, bei denen ja jeder irgendwie auch den Anspruch haben könnte, selber der Sprinter zu sein. Das ist schon echt einfach eine richtig starke Nummer.
Absolut. Also Wismar kann auf jeden Fall schon jetzt von einer sehr, sehr erfolgreichen Vuelta sprechen, auch wenn es für Wout noch nicht gereicht hatte zu diesem Zeitpunkt. Die 12. Etappe, die hatte es dann doch ordentlich in sich. Nach zwei eher entspannteren Tagen fürs Peloton ging es dann endlich wieder in die Berge. Also endlich, sage ich jetzt hier von meiner Couch. Ich glaube, der ein oder andere Fahrer, der hat sich da nicht so drüber gefreut, denn es standen 4.500 Höhenmeter zum Cala Alto an und die hatten es, wie gesagt, ordentlich in sich. Es gab eine wirklich sehr, sehr große Ausreißergruppe, unter anderem Buitrago, Almeida, Van Aert, Tugwill, De Bruyne, Lutsenko, Bisio, Kemna, Omsel, dann war Leknesund, Brenner und auch zwei Helfer von Movistar mit vorne dabei. Und es war relativ schnell klar, 7,5 Minuten. Movistar hat sich damit zufrieden gezeigt und hat gesagt, jo, wir machen hier mal Ausreißer-Tag heute. Und dann 34 Kilometer vor dem Ziel, so ein bisschen die Vorentscheidung, Bisio und Omsel haben sich da mal abgesetzt und sorgen dafür, dass die Gruppe immer kleiner wird im Feld. Da ist es vor allem Decathlon, die wieder sehr, sehr stark aussehen für Felix Gall und ihm da so ein bisschen was vorbereiten wollen. Und 14,5 Kilometer vor dem Ziel ist die Situation folgende. Buitrago, Berade, Omsel und Bisio sind ganz vorne, 5 Minuten dahinter das Feld und da macht wieder Decathlon das Tempo für Gall und möchte da so einen kleinen Leadout starten. 13 Kilometer vor dem Ziel ist es dann die Attacke von Gall, aber Mas und Roglic, die sind noch dran und vorne sind es vor allem Omsel und Berade, die richtig stark aussehen. Und 11,7 Kilometer vor dem Ziel ist es dann durch. Jakob Omsel, der setzt sich ab von Urco Berade und wir können so viel vorne wegnehmen. Er zieht es dann durch bis ins Ziel und feiert hier seinen größten Erfolg in seiner Karriere. Es ist nämlich auch sein erster Sieg außerhalb der nationalen Meisterschaften. Für den 20-Jährigen, der letztes Jahr noch den Giro d'Italia der U23 gewonnen hat. Lass uns erstmal darüber sprechen. Zum einen ultrastarke Leistung von Jakob Omsel. Da haben wir wieder Bike-Knowledge bewiesen, wir beide, denn über den haben wir ja auch in der Vorschau gesprochen. Aber ich möchte auch noch über Urco Berade sprechen. Der hat auch sich wirklich stark gezeigt, richtig zäh, am Ende 2 Minuten hinter Omsel, Zweiter geworden auf der Etappe. Aber das waren schon zwei Entdeckungen auf dieser Etappe. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade Omzel war schon, dass der auch so ein bisschen sich da in diese Gruppe reingewuselt hatte. Ich glaube, wenn man den mehr auf dem Schirm gehabt hätte oder das offensichtlicher gewesen wäre, dann hätte die Gruppe vielleicht auch nicht so viel Zeit bekommen. Aber ja, unfassbar starke Leistung, sich da tatsächlich so dann diesen Berg hochzukämpfen. Ging ja doch ein bisschen hin und her mit, mal sind sie zu zweit, mal sind sie zu viert. Aber er war so die große Konstante und hat da wirklich bewiesen, dass er völlig zu Recht vorne in der Gruppe ist und auch völlig zu Recht dann sich diesen Sieg geholt.
Ja, und bei Bahrain scheint es sich zu bewähren, die jungen Fahrer so ein bisschen mal nicht ganz rauszunehmen aus der Gesamtwertung und dann in Gruppen zu schicken. Ich möchte da an einen gewissen Afonso Eulalio erinnern, der beim Giro d'Italia Gleiches gemacht hat und am Ende Sechster in der Gesamtwertung geworden ist. Und jetzt schickt sich Bahrain an, diese gleiche Taktik auch bei der Vuelta umzusetzen, denn mit seinem Etappensieg ist Omsel auch mal eben auf Rang 6 in der Gesamtwertung geklettert. Du hast es angesprochen, da hätten, glaube ich, der ein oder andere vielleicht ein bisschen aufmerksam sein sollen und den da nicht so zurückkommen lassen in der Gesamtwertung und sich da nach vorne kämpfen. Und wir müssen noch auflösen, was abging in der Favoritengruppe, denn da war auch einiges los. Enric Mas, der hat nämlich genug von den Spielereien von Decathlon und von Felix Gall und sagt 11 Kilometer vor dem Ciao Bella und macht sich auf den Weg und tatsächlich können die anderen beiden nicht kontern. Es ist sogar zu dem Zeitpunkt Primoz Roglic, der so ein bisschen stärker aussieht als Felix Gall. Und von hinten kommt dann noch Gregor Mühlberger, der Helfer von Enric Mas, auch ultra stark, von Felix Gall, auch ultra stark nochmal zurück, und Richard Carapaz. Und dann passiert es, die Movistar Masterclass, die wir nicht erwartet haben, denn von vorne ist noch Ivan Garcia Cortina, Garcia Piana übrig aus der Ausreißergruppe, und 9 Kilometer vor dem Ziel kann Mas da nochmal andocken. Movistar hat also die Relaisstation da, und dahinter, ja, wird die Gruppe immer größer und Mas macht sich allein auf dem Weg in Richtung Ziel und kann tatsächlich nochmal ein bisschen Zeit gut machen auf seine GC-Contender, in diesem Fall sogar einiges. 27 Sekunden auf Roglic und Gall und auch Richard Carapaz, noch sogar ein bisschen mehr auf Oscar Onley, der hier wieder 2 Minuten verliert. Ich glaube, der war auch früh auf der Etappe gestürzt, genau. Dementsprechend muss man das ein bisschen einordnen. Aber das war schon wieder brutal beeindruckend von Enric Mas. Und ich glaube, spätestens nach der Etappe steigt so ein bisschen der Glaube, dass er das vielleicht sogar durchziehen kann, oder?
Ja, also ich glaube, wenn das so weitergeht, zumal Decathlon durchaus Schwäche bewiesen hat. Gerade auf der Etappe habe ich mich das sehr gefragt. Woran liegt es? Ist das Team zu stark? Ist Felix Gall nicht stark genug? Beim Giro hat er ja bewiesen, dass er durchaus dieses Jahr in Form ist. Man scheint sich aber so ein bisschen zu sehr auf ihn verlassen zu haben, hatte ich das Gefühl, weil Leo Bisio war für Decathlon vorne in der Ausreißergruppe, ist aber erst viel später zurückgekommen, um dann noch zu helfen, als das bei Movistar passiert ist. Ja, meinst du, dass Decathlon da so ein bisschen zu selbstsicher rein ist mit den Stärken von Felix Gall?
Ich glaube, sie sind auch nicht mutig genug, weil ich glaube, auch sie könnten mal jemanden wie Mühlberger, jetzt ist er leider, so viel können wir schon vorwegnehmen, auf der nächsten Etappe ausgestiegen, aber auf dieser Etappe wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Ich meine, wenn der 10-Platzierte vor der Etappe in die Ausreißergruppe darf mit Omsel, dann wäre vielleicht auch Mühlberger eine Chance gewesen, den mal in die Gruppe zu schicken und mal zu gucken, ob man Movistar damit stressen kann. Ob er dann reingekommen wäre, ist natürlich die Frage. Ich habe auch nicht gesehen, ob er es aktiv versucht hat, aber ich glaube eher nicht, sondern man verlässt sich da auf diese Lead-Out-Strategie, und da würde ich sagen, läuft es für Decathlon bislang nicht so gut, und du hast es angesprochen, ich war auch sehr verwundert, dass es Movistar so perfekt getimed hat und Bisio ja vorne erst noch um den Etappensieg mitgefahren ist und man erst später überlegt hat, ihn auch taktisch zu nutzen, um dann vielleicht den Schaden zu begrenzen. Also da war ich auch sehr, sehr verwundert, muss ich sagen. Welchen Eindruck hat denn Primoz Roglic auf dich gemacht? Also ich finde, man merkt, er hat so ein bisschen den Punch verloren, aber trotzdem an der Zähigkeit hat er irgendwie wenig eingebüßt, oder?
Nee, also ich finde, es ist auch kein Vergleich zu dem, was er den Rest des Jahres gezeigt hat bis hierhin. Also hat offensichtlich ein Ziel gehabt für dieses Jahr. Ja, und ich fand, man hat durchaus schon mal aufblitzen sehen, dass er noch so dieses Ausgefuchste hat, dass er durchaus gewillt ist, irgendwie auf seinen Moment zu warten und dann nochmal eine Attacke zu setzen. Ja, und natürlich, ihm fehlt irgendwie so ein bisschen der Punch, den er vorher hatte, und die Konkurrenz ist einfach auch stark. Und mit ihm durchaus auf Augenhöhe, aber ja, wie gesagt, also an einigen Stellen hat er durchaus bewiesen, dass er da durchaus noch ein Auge hat, wann er nochmal gehen kann und wann die anderen gerade vielleicht nicht gehen können.
Ich habe bei Primoz Roglic so ein bisschen das Gefühl, er ist einfach, was so den Watt-Output angeht, noch sehr, sehr stark. Aber er ist auch mehr der Diesel jetzt als früher. Ich glaube, deshalb kommt er mit Felix Gall auch häufig in einer Region ins Ziel, weil sie doch sehr ähnlich gerade von ihren Stärken sind. Und Felix Gall, dem fehlt gerade so ein bisschen, dem läuft auch die Zeit davon. Es gibt jetzt noch ein langes Zeitfahren. Darauf wird Primoz Roglic ein bisschen zielen. Der ist jetzt nicht mehr der Zeitfahrer früherer Tage, aber der sieht ja trotzdem noch solide aus auf dem Zeitfahrrad. Enric Mas kann das auch besser und Felix Gall, der muss ja eigentlich eher sich einen Puffer holen vor dem Zeitfahren, und aktuell geht eher das Gegenteil. Ich habe auch das Gefühl, seine Bergform ist nicht ganz so gut wie beim Giro. Teilst du den Eindruck, dass Felix Gall ein bisschen einfach, dass ihm so die 5% fehlen, die er vielleicht beim Giro noch hatte?
Ja, definitiv. Also das war genau eine der Sachen, die ich mich fragte. Was ist so das Schlüsselelement, das jetzt fehlt verglichen mit dem Giro? Und ich glaube, genau, es ist einfach nicht ganz die Form. Irgendwas scheint ihn da noch so ein Stück zurückzuhalten. vielleicht ist es auch einfach, dass er jetzt so viel Konkurrenz hat auf Augenhöhe. So beim Giro, da war er durchaus, dass er die Nase so ein bisschen vorne hatte vor eben dem Rest und quasi so einen Jonas Vingegaard vor sich hatte, der einfach ein ganzes Stück besser war. Und jetzt sind sie alle so auf Augenhöhe und das scheint ihn so ein bisschen ins Schwimmen zu bringen.
Auf jeden Fall. Also zumindest die Abfahrtsschwäche, die wurde bisher noch nicht so richtig genutzt, aber ich habe das Gefühl, dass die anderen immer, also außer Gall und Roglic, alle ein bisschen mehr versuchen können auch einfach noch. Carapaz sehen wir viel mit Attacken, auch Onley ein bisschen selbstbewusster, der muss jetzt natürlich erstmal gucken, dass er den Sturz gut wegsteckt, aber trotzdem, ja, da bin ich sehr gespannt und ich fand, diese Etappe hat uns wirklich viel Aufschluss gegeben, so ein bisschen, wie gerade die Hackordnung ist. Und deshalb wollen wir die jetzt einfach mal abschließen. Also Omse gewinnt vor Oko Berade und Santiago Buitrago diese Etappe. Mas wurde Sechster, Gall Siebter, Roglic Achter, Carapaz Neunter und Mühlberger tatsächlich noch starker Zehnter am Ende. Wir gehen auf die 13. Etappe und die hatte Ausreißer-Etappe Written All Over It und auch das ist sie am Ende geworden. Schon vor TV-Start, wie gesagt, musste Gregor Mühlberger aussteigen und als wir dann die TV-Bilder gesehen haben, sehen wir, 11 Fahrer sind vorne um Matthew Brennan, also Wismar hat auf einmal richtig Spaß gefunden hier an dieser Rundfahrt und fährt auch sehr, sehr offensiv. Dahinter noch 31 Verfolger um Wout van Aert, Jano Wieder und auch Matthias Schellmose, das Feld hier schon recht weit weg. 98 Kilometer vor dem Ziel, dann Axel Laurens, der sich seine Siegchancen hier mit einem Sturz leider selber verbaut, in einer Kurve von vorne angefahren, bisschen zu weit genommen, dann verliert er da das Rad und ja, dann passiert eine Weile erstmal nichts, die Situation relativ konstant und dann ist es eine Gruppe um Wout van Aert und Jano Wieder, die den Sprung an die Spitze schafft und damit hat jetzt Wismar auf einer jetzt flachen Restetappe, einigermaßen flachen Restetappe, ihre beiden besten Sprinter vorne dabei, also besser kann man es eigentlich nicht haben und dann attackieren auch beide. Wout attackiert mal, dann geht Brandon drüber, beide kommen aber nicht so richtig weg. Es bildet sich dann nochmal eine neue Gruppe an der Spitze, eine etwas kleinere um Brandon van Aert, Finn Fischer-Black, Kevin Vermaake, Valentin Paré-Peintre, Jano Wieder, das sind so die größten Namen und 3,7 Kilometer vor dem Ziel ist es dann nochmal Wout van Aert, der hier alles auf die Straße legt. Es gibt nochmal so eine kleine Welle und ausgerechnet der kleingewachsene Bergfahrer Valentin Paré-Peintre, der ja wirklich keine 60 Kilo auf den Rippen hat, kann da irgendwie dranbleiben, aber ja, dementsprechend unspannend war, würde ich sagen, der Sprint in Wout gewinnt das hier recht deutlich vor Paré-Peintre und Matthew Brennan wird noch Dritter. Also es war der perfekte Tag für Wismar und ja, jetzt muss man die Frage stellen, sind sie uns zu langweilig oder machen sie uns richtig viel Spaß?
Ich finde, es ist mal ein ganz anderes Wismar, das man so sieht bei einer Grand Tour. Ich finde, sie wirken so ein bisschen befreit, weil sie eben nicht auf den Gesamtsieg gehen, sondern können sich eben auch mal eben auf die Sprintsiege, auf die einzelnen Etappen irgendwie konzentrieren. Und ich finde auch gerade so dieses Doppelgespann aus Wout van Aert und Matthew Brennan macht einfach unfassbar Spaß zu sehen, weil sie vom Typ her gerade doch so ein bisschen unterschiedlich sind. Wout so der auch über die Anstiege ein bisschen besser noch drüber kommt. Und ja, gerade auf der Etappe hat man gesehen, wie unfassbar gut das aufgehen kann. Ich fand auch dieses Finale dann mit Valentin Paré-Peintre in diese Rampe rein, hätte er vielleicht an irgendeiner Stelle noch einen Angriff über Wout setzen können. Aber ich glaube, da war das Tempo einfach den Tag über so hoch gewesen. Ja, und im Sprint, da musste der Mann einem einfach nur leid tun. Ne? Er hat alles gegeben und ist, glaube ich, so gleich aufgezogen mit Wouts Lenker, bevor der dann sich das Ganze angeschaut hat und gesagt hat, naja, komm, dann erlöse ich ihn jetzt.
Ja, es war der 15. Grand Tour-Etappensieg für Wout van Aert. Und ich habe mir auf der Etappe oder generell bei der Vuelta jetzt auch die Frage gestellt, was für ein Fahrertyp ist eigentlich Matthew Brennan? Hat er nicht vielleicht sogar Ähnlichkeit mit Wout van Aert? Weil er doch ja deutlich hügelfester ist, als es jetzt zum Beispiel in Tim Elier ist. Aber es ist es schwer zu sagen, weil wir sehen ihn jetzt hier in einem eher überschaubaren Sprinterfeld. Aber er wirkt ja doch auch sehr endschnell. Und das war ja auch Wout van Aert. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Wird, aber er hat auf jeden Fall Bock auf Racing und das macht ihn sehr, sehr sympathisch und ich glaube, bei Wismar ist man sehr, sehr glücklich, ihn in den eigenen Reihen zu haben. Und ja, mit einem Etappensieg von Wout van Aert gehen wir also auf die 14. Etappe und die bot wieder einiges an Spektakel, auch aus deutscher Sicht. Es waren wieder weit über 40 Grad, also die Hitze spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Das hört man auch viel von den Fahrern in Spanien, dass ich glaube, am Morgen dieser 14. Etappe hatte Brandon gesagt, gestern war wieder sehr hart und wer was anderes sagt, der lügt. Und ich glaube, das sagt schon alles darüber. Wir hatten eine 45-Mann starke Ausreißergruppe mit wirklich wieder starken Namen drin. Joao Almeida, der langsam aber sicher wieder in Form findet. Jürgen Nordhagen, Santiago Buitrago, dann Berthet, Valentin Peintre, Filippo Sanna, Georg Steinhauser, Marco Brenner, Christian Rodriguez, Lorenzo Fortunato und so weiter und so fort. Also wieder das Who is Who der Ausreißer für diese Vuelta dabei. Und es ist, Ben, doch so erfrischend, dass wir kein UAE haben mit einem sieghungrigen Tadej Pogacar, der uns das versaut, sondern man hat sich doch gleich gefreut, das wird jetzt hier ein Rennen ins zwei Rennen in einem sozusagen, das GC-Battle dann hinten raus und Ausreißer. Oder wie blickst du, wenn du den Fernseher anschaltest, dann auf solche Situationen?
Ich würde tatsächlich sogar weitergehen mit Blick zurück auf den Giro. Es ist insgesamt einfach gut, nicht so ein krasses Superteam hier am Start zu haben, das quasi an jedem Tag sagen kann, nein, wir haben uns den markiert und wir wollen hier nochmal eine Minute, zwei Minuten aus dem GC irgendwie rausschlagen. So Movistar macht den Job schon wirklich sehr, sehr gut, hat aber eben offensichtlich nicht die Stärke, einfach machen zu können, was sie wollen. Und ich finde, das macht das Rennen einfach insgesamt so viel balancierter und spannender, weil eben nicht alles in ihrer Kontrolle liegt und manchmal müssen sie eben gucken, welchen Schlachten stellt man sich und wo lässt man dann einfach mal eine Gruppe ziehen.
Und vor allem, weil sie auch selber, du sagst es, sie haben gar nicht das stärkste Team in diesem Rennen. Das ist meiner Meinung nach auch weiterhin Decathlon. Und sie müssen deshalb kreativ werden und schicken dann, wie wir es auch schon auf der vorherigen Bergetappe gesehen haben, eben Helfer nach vorne, weil sie wissen, die würden sonst eben nicht über die Berge kommen. Und die können dann eben warten, wenn eigentlich Mass schon isoliert ist. Und das haben wir hier wirklich auch nochmal perfekt gesehen auf dieser Etappe. Und dann eben helfen, man kann es so ein bisschen als defensive Relaisstation, so hat es Benji Nasen bezeichnet auf Twitter. Und den Begriff mag ich eigentlich, weil das ist eher ein defensiver Move. Es geht hier gar nicht darum, Zeit zu gewinnen, sondern das Rennen über zwei Ebenen zu kontrollieren. Und das finde ich wirklich spannend, wie sie das machen. Genau, und haben auch hier wieder kontrolliert die Lücke. Aber es war recht klar, dass eigentlich das ein Ding werden sollte für die Ausreißer. Und da hat sich dann 52,5 Kilometer vor dem Ziel Kevin Vermaake mal gedacht, ich habe ein UAE-Trikot an. Deshalb müsste ich ja eigentlich hier mal gucken, ob ich das genauso machen kann wie mein Teamkollege Tadej Pogacar. Ist solo gegangen und hat tatsächlich eine ordentliche Lücke bekommen auf die Ausreißer, anderthalb Minuten zwischenzeitlich. Und das ging dann aber wieder zurück, weil einfach die Gruppe groß genug war, um da keine Panik zu haben. Genug Fahrer hatten auch Helfer, um das dann eben zu kontrollieren. Und dann war es Georg Steinhauser, der 14,2 Kilometer vor dem Ziel so eine steile Rampe nutzte, um vorzuspringen zu Kevin Vermaake und diesen abzukoppeln. Auch da habe ich mir gedacht, mutige Entscheidung, hier schon so früh so viel auf die Straße zu werfen, denn der Berg, der war lang. Irgendwann war es dann auch noch Guillaume Martin, der vorgekommen ist. Und dann gab es so ein bisschen Stillstand bei den Verfolgern. Es konnte sich nicht so richtig jemand finden, der jetzt Verantwortung übernimmt. Und 6,8 Kilometer vor dem Ziel war es dann Aparicio von Burgos Beace zusammen mit Filippo Sanna und Marco Brenner, auch noch dabei Buitrago, Valentin Paré-Peintre, Ivan Ramiro Sosa, für mich auch ein super interessanter Fahrer, der irgendwie on-off ist, wie kein zweiter, und auch Christian Rodriguez kommt noch hinterher. Und dann sehen wir, dass immer wieder sich die Situation vorne ändert und am Ende bleiben noch Marco Brenner, Santiago Buitrago, Valentin Paré-Peintre und Christian Rodriguez übrig. Und 3,4 Kilometer vor dem Ziel ist es dann Buitrago, der Mann im Bergtrikot, der zündet nochmal und Marco Brenner muss das Rad loslassen. Auch Paré-Peintre und Rodriguez sind noch in Sichtweite, aber auch die kommen erstmal nicht mehr richtig ran. War das für dich in dem Rennen der Moment, wo du dachtest, ja, das gewinnt der Buitrago jetzt?
Das war auf jeden Fall schon mal eine richtig beeindruckende Attacke. Also man hat das so ein Müh vorher sehen können, dass er jetzt ansetzt und dann ist er losgestiefelt. Dann war der erstmal weg und hat sich da eine richtig krasse Lücke rausgefahren. Also von daher, das war schon ein vielversprechender Move auf jeden Fall.
Aber es ist tatsächlich Marco Brenner, der sich erstmal wieder rankämpft an das Hinterrad von Santiago Buitrago. Und dann kommen auch Sosa und Rodriguez nochmal zurück. Und dann eine Szene, in der Carsten Miegels bei Eurosport kurz die Fassung verloren hat. ist auch ein bisschen viral gegangen, glaube ich, der Clip. Denn ungefähr unter dem Teufelslappen sieht man, wie sich Marco Brenner aufrichtet und nochmal das Trikot richten will. Und währenddessen ist es Santiago Buitrago, der von hinten kommt und die Attacke setzt. Das Glück für Marco Brenner ist erstens, er realisiert es schnell genug und es geht danach nochmal in so eine kleine Abfahrt, bevor es dann in die Steigung zum Ziel geht. Und die kann er nutzen, um sich wieder ranzusaugen. Und Buitrago, der guckt dann, als Brenner wieder dran ist, kurz neben sich und er wirkt ein bisschen verdutzt, sage ich mal. Und dann ist es aber Marco Brenner, der die Streckenkenntnis, die er scheinbar hatte, durch seinen Radcomputer nutzt, sich nach vorne setzt, die letzte Kurve mit von vorne nimmt und dann den Santiago Buitrago nicht mehr vorbeilässt und hier seine erste Grand Tour-Etappe gewinnt und auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, die erste Grand Tour-Etappe in der Teamgeschichte von Tudor Pro Cycling gewonnen wurde, nachdem wir ja Uno X so in den Himmel gelobt haben für ihren Erfolg und die Serie, die sie jetzt mittlerweile mit Grand Tour-Etappensiegen haben. Also jetzt auch Tudor mit dem ersten Sieg, Buitrago noch zweiter, Christian Rodriguez dritter, aber lass uns über Marco Brenner reden. Das war verdammt abgezockt und wenn dieser T-Shirt-Move oder dieser Trikot-Move nicht gewesen wäre, hätte man meinen können, der macht das nicht zum ersten Mal, oder?
Ja, das war tatsächlich, er vorne in der Gruppe hantiert da irgendwie am Trikot und scheint auch wirklich erstmal einen Moment zu überlegen. Macht er jetzt noch fertig oder fängt er jetzt an, Fahrrad zu fahren? Man sah es förmlich rattern da von hinten auf den Kopf drauf. Sehr gut, dass er sich dann entschieden hat, es nicht noch fertig zu machen. Er hatte am Ende dann ja doch genug Zeit, es dann vor der Ziellinie noch zu beenden.
Und bevor wir jetzt kurz weiter diskutieren, da wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, dass wir hier wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um den Etappensieger auch persönlich zu Wort kommen zu lassen. Er hat uns eine kleine, aber feine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir uns jetzt zusammen mal anhören. Und er hat auch definitiv noch was zu dem Trikot-Incident, Trikot-Gate zu sagen. Wir hören mal rein.
Also, ja, ich bin ja aus Polen richtig stark rausgekommen und bin hier angereist, schon mit großen Erwartungen. Leider bin ich in der ersten Woche ziemlich krank gewesen, mit einer dicken Erkältung und bin noch einmal gestürzt. Das heißt, lief nicht so super, aber ja, ich habe mich dann versucht gut zu erholen, habe auch ein paar Tage easy gemacht, habe es dann auch ein paar Mal in der Fluchtgruppe probiert, aber da lief es bis jetzt noch nicht so gut. Und gestern, ja, hat es echt mal alles gut funktioniert. Ich bin gut in die Gruppe gegangen, hatte noch zwei Teamkollegen mit mir dabei, den Larry und den Will. Und habe mich auch ganz gut gefühlt. Und im Finale konnte ich mich eigentlich immer gut positionieren, um wirklich noch dabei zu bleiben, um den Sieg zu fahren. Und so richtig dran geglaubt, dass ich gewinnen kann, habe ich eigentlich erst so in den letzten 4-5 Kilometern. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, war das mit dem Trikot zu machen. Das sieht aber auch ein bisschen krasser aus, als das es war. Also für mein Gefühl für mich war das einfach ganz anders, als wie es jetzt im Fernseher rüberkam. Ich wollte das Trikot zumachen, weil ich wusste, es kommt eine Abfahrt und wollte jetzt nicht, dass da irgendwie es noch groß rumflattert. Dann kam halt in dem Moment der Angriff von Buitrago. Ich konnte aber die Lücke zum Glück noch schließen und konnte dann den Sprint gewinnen. Und ja, ist ein Riesensieg für mich, auch fürs Team. Und mega, mega happy damit.
Ja, und er hat es ja dann noch rechtzeitig geschafft, auch das Trikot für das Zielfoto zu schließen. Das ist natürlich auch sehr wichtig für den Sponsor. Und danke auf jeden Fall an Marco Brenner, den Etappensieger. Ja, wild, dass er auch sich da so durchgekämpft hat durch die Hindernisse der ersten beiden Wochen. Mit 24 Jahren, wie gesagt, ich fand es wirklich stark, wie er sich vor allem auch gepaced hat am Schlussanstieg, da nicht zu sehr in den roten Bereich gegangen ist und daran geglaubt hat, ja, auch er erst 4 Kilometer vor dem Ziel, dass er das hier irgendwie gewinnen könnte. Starke Leistung von ihm und nach dem Gesamtsieg bei der Polenrundfahrt hier der zweite große Sieg in diesen Wochen. Und ja, ich habe das Gefühl, das könnte nicht sein letzter gewesen sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, wir müssen noch darüber sprechen, was hinten passiert ist. Denn da ist es wieder Enric Mas, der gut aussieht, der einen wirklich starken Eindruck macht, auch als Richard Carapaz zwischendurch mal was versucht und auch als Roglic zwischenzeitlich dann wieder rankommt. Er ist immer Herr der Lage, geil versucht zwischendurch auch nochmal wegzukommen und ja, es ist wieder Garcia, der auf Mas wartet und dann dafür sorgt, dass Carapaz und Roglic auch noch eingehen. Auch Geil kann nicht mehr richtig mit und am Ende kommt er nochmal zurück, Felix Geil, weil Mas ihn auch lässt und die beiden kommen dann geschlossen über die Ziellinie. Er versucht da im Sprint nochmal was zu machen und das ja macht am Ende keinen Unterschied mehr. Primoz Roglic verliert 25 Sekunden. Carapaz, der hier weiter wirklich sehr beherzt fährt, gefällt mir richtig gut. Auf jeder Etappe setzt er so eine typische Carapaz-Attacke. Sepp Kuss verliert 57 Sekunden und dann kommen Onley, Omsel, Tejada und Schermose zusammen 1:15 hinter dem Sieger ins Ziel. Das war doch für die letzte Bergetappe vor dem Ruhetag noch ein schönes Spektakel. Wie hat dir es so insgesamt gefallen?
Ja, definitiv. Also insgesamt auch wieder ein wildes Streckendesign, auch so mit dieser Abfahrt nochmal ganz kurz vor Schluss. Das sah wirklich halsbrecherisch aus und ja, hat mir wirklich einfach sehr gut gefallen und ist für mich auch exemplarisch so für das Chaos und die unvorhergesehenen Geschichten, die so eine Vuelta eben ganz besonders schreiben kann.
Ja, und der Schlussanstieg auch wieder unfassbar viele Zuschauer. Das war auch wirklich cool zu sehen, wie viele da wieder an der Strecke waren. Und ja, wir freuen uns auf weitere Bergspektakel dann in der dritten Woche. Aber erstmal gab es heute nochmal eine verkürzte Etappe. Die Hitze dann heute doch zu hoch, nur 110 Kilometer und ein bisschen entschärft das Ganze. Und es war auch irgendwie eine ganz komische Etappe. Als wir TV-Bilder bekommen, die wir von Beginn an bekommen, so ist es richtig, sehen wir erstmal sich eine Ausreißergruppe absetzen. Auch das hat wieder eine Weile gedauert. 11 Ausreißer. Ich habe Aufreißer ins Dokument geschrieben. Das ist ein freundschaftlicher Schreiber. Die werden allerdings an der kurzen Leine gehalten von Cofidis, die sehr viel Vertrauen gehabt haben müssen heute in Brian Cocard und von Wismar. Irgendwann ist UAE auch noch vorne und zeigt mal ein bisschen Muskeln und dann in einem der letzten Anstiege zerfliegt die Gruppe und es bildet sich eine interessante Gruppe. Vorne ist Andreas Legnesund solo, der war in der ursprünglichen Ausreißergruppe dabei. Dazu kommt dann noch Ramses de Bruyne und 30 Kilometer vor dem Ziel springen dann noch Wout vor und der bringt noch Thibaut Nice und Alessandro Romele mit. Das Feld ist ultra klein geworden, also es sah auch aus, als wären wir mittlerweile über 2 Erstkategorieberge gefahren. Wirklich sehr, sehr klein und kein Team sieht sich jetzt in der Verantwortung, hier irgendwas zu versuchen. Wismar hat Wout vorne und sonst kein richtiges Sprinterteam weit und breit. Deshalb gibt es noch eine Verfolgergruppe, die sich bildet, die kann aber nie rankommen an die 5 da vorne und die machen es dann einfach unter sich aus. Es gibt ein paar Attacken, vor allem von Andreas Legnesund im Finale, aber es bleibt beim Sprint und Thibaut Nice, der eröffnet den und versucht Wout da auf dem falschen Fuß zu erwischen, gelingt ihm allerdings nicht in den letzten 100 Metern, zieht Wout van Aert vorbei und feiert hier seinen zweiten Etappensieg vor Romele und und Thibaut Nice. Das war wieder einfach aus dem Lehrbuch, wie Wout van Aert Radrennen gewinnen möchte, oder?
Ja, definitiv. Also der war heute einfach in Topform. Das hat man auch gesehen, wie er da auf der Einfahrt Richtung Ziel mit Argusaugen guckt, relativ weit vorne, aber immer mit dem Blick, was machen die Jungs hinter mir, da nichts anbrennen lassen. Und ja, obwohl quasi Thibaut Nice da so weit hinter ihm aus der Sicht war und es extra versucht hat, ihn von hinten zu überraschen, hat man das Gefühl gehabt, Wout hat das gespürt, dass der angefahren ist und war da direkt dran. Und ja, das war schon wirklich beeindruckend.
Ja, und damit dominiert hier Wismar weiter nach Belieben. Warst du überrascht, dass man aus der Situation jetzt nicht Brennan noch den nächsten Etappensieg zugeschustert hat, denn der ist auch in einer Verfolgergruppe ins Ziel gekommen. Also er hätte hier durchaus auf den Sprint setzen können. Oder kannst du verstehen, dass man gesagt hat, ja, der hat jetzt hier seine 3 Dinger, jetzt darf Wout nochmal. Oder wir lassen es drauf ankommen, Wout darf, so wie ich es auf der ersten Etappe gesagt habe, Wout darf vorne ein bisschen Spaß haben und wenn es zum Sprint kommt, naja, dann gewinnen wir den halt hin.
Ich glaube, das war heute die Devise. Ich glaube, dass man da durchaus gewillt ist, auf zwei Karten zu setzen und zu sagen, das sind beides für sich starke Fahrer. Und wenn Wout es schafft, dann ist das super. Wenn es wieder zusammenläuft, dann haben wir Wout und Brennan. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Und ja, scheint ja eine Siegesstrategie zu sein. Es sind auch vor allem wieder 2 GB Datenvolumen. Was ich mich dabei gefragt habe, gibt das grüne Trikot eigentlich auch zusätzliches Datenvolumen oder ist das dann erst, wenn er es am Ende wirklich gewonnen hat?
Ja, und eigentlich müssten Grand Tour-Etappensiege ja auch mehr geben als bei der Tour of Denmark, bei allem Respekt. Also da muss man vielleicht nochmal ran. Gerne bei uns melden von der Mobilfunkfirma. Dann können wir da nochmal Tipps geben, wie wir das Wout-Paket noch ein bisschen besser für alle Beteiligten stricken können. Würdest du sagen, dass wir gerade so ein bisschen Vintage-Wout von Art sehen? Weil ich habe das Gefühl, natürlich ist das hier eine Rundfahrt, bei der er vielleicht weniger Konkurrenz hat als bei der Tour. Aber es wirkt so, als hätte er vor allem richtig den Spaß wiedergefunden.
Ja, ich glaube, das kann man total unterschreiben. Also ob es jetzt die gleiche Form ist wie vor 3-4 Jahren, sei mal dahingestellt. Er hat hier absolut zu seinen Stärken zurückgefunden. Er hat hier auch das Selbstvertrauen zurückgefunden in dieser 4-gegen-1 Situation heute da, nicht den Kopf zu verlieren und das völlig abgebrüht am Ende zu gewinnen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und mich auch total erinnert an eben vergangene Zeiten bei Wout. Und haben wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt, ne? Dass da so der Knoten platzt und dann ist das Selbstvertrauen wieder da.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das für die weiteren Rennen in diesem Jahr irgendwie bedeutet. Er wirkte ja auch wieder sehr bergfest, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Dann hat er ja noch dieses kleine Hobbyrennen da in Roubaix gewonnen im Frühjahr. Also der hat ein ziemlich gutes Jahr, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin das führt. Dann lass uns doch mal auf den GC-Kampf blicken. Enric Mas, 2 Minuten und 6 Sekunden vor Gall und 2 Minuten 10 vor Primoz Roglic. Richard Carapaz dann schon 4:24 zurück. Oscar Onley 5:44. Omsil 6. mit 6:14. Er hat noch Matthias Schelmose im Nacken mit 6:49. Dann Christian Rodriguez mit 7:01. Clément Berthet mit 7:19. Und Sepp Kuss ist aktuell 10. mit 8:55. Ist das für dich jetzt ein Rennen, was Enric Mas nur noch verlieren kann? Oder ist es für dich trotz der 2 Minuten Vorsprung noch irgendwie alles offen vor der Schlussmacht?
Also ich glaube, grundsätzlich ist er jetzt in einer sehr, sehr guten Situation und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, eigentlich hat er es in der Tasche. Allerdings, das Zeitfahren ist für mich nochmal ein großer Knackpunkt. Das kommt jetzt in der 3. Woche, alle sind irgendwie müde und das ist schon echt ein Brecher. Und Primoz Roglic ist da schon eher der Stärkste unter jetzt unseren Top 3 zumindest. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das jetzt auf das GC dann auswirkt und wie sich das dann wiederum auswirkt. Gibt Primoz da so viel, dass er dann den Rest der Woche nicht mehr kann oder wie läuft das dann?
Ja, es gibt ja schon nochmal 2 harte Bergetappen dann auf am nächsten Freitag und Samstag. Da bin ich schon noch sehr gespannt, ob es da nochmal einen All-In-Move von einem der Teams gibt, vor allem von Decathlon oder Richard Carapaz. Dem traue ich da irgendwie auch noch alles zu. Der Abstand ist natürlich riesig, aber wenn jemand nochmal All-In geht, dann ist es, glaube ich, Richard Carapaz, so wie wir ihn kennen. Also ich bin sehr, sehr gespannt und im Kampf um Platz 2, da hat ja durch das Zeitfahren, müsste für dich ja eigentlich Primoz Roglic eher die Nase gerade vorn haben. Und Felix Gall muss sich dann auf den letzten beiden Bergetappen auch noch ordentlich was einfallen lassen.
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass das nach dem Zeitfahren Primoz da nochmal mindestens einen Platz gut macht. Ja, und dann ist die Frage, weil bisher wirkt Felix Gall für mich nicht so stark, dass er da wirklich viel Zeit auf Primoz Roglic gut machen kann, dann auf den letzten beiden Bergetappen. Auch interessant finde ich den Kampf ums weiße Trikot. Wie siehst du es da?
Ja, ultra spannend. Hätte ich nicht erwartet, dass es so spannend wird. Wir haben es natürlich so ein bisschen herbeigeredet, sage ich mal, in unserer Vorschau. Und jetzt ist es genauso gekommen, dass Oscar Onley natürlich auch durch ein bisschen Pech eben nicht da so der klare Sieger sein wird. Es liegen nur 30 Sekunden zwischen ihm und Jakob Omsel, dem 6. Platzierten in der Gesamtwertung. Ich würde sagen, auf dem Papier sollte Onley eigentlich der Stärkere sein. Gerade in der dritten Woche bei der ersten Grand Tour von Jakob Omse wäre ich schon sehr überrascht, wenn er die letzten beiden Bergetappen wirklich so ganz entspannt über die Bühne bringt. Auf der anderen Seite hat er hier schon doch meine Erwartungen ein bisschen übertroffen, würde ich sagen. Von daher, warum nicht? Aber eigentlich Oscar Onley, wenn er sich jetzt auch mit dem Ruhetag von dem Sturz einigermaßen erholen kann, ist er da für mich der Favorit. Aber eine Überraschung kann man hier nicht ausschließen. Er hat da bei dir auch die Nase vorn.
Ja, doch. Also ich glaube, Oscar Onley ist für mich auch der, der da im Zeitfahren mit dem besseren Ergebnis wegkommen kann. Und von daher, ja, die Erfahrung, das Zeitfahren, das sollte da schon ihm in die Karten spielen. Aber ja, ganz ausschließen will man es natürlich nie.
Dann Bergtrikot sollte eigentlich auch an Santiago Buitrago gehen. Der liegt mittlerweile mit 69 Punkten vor Wout van Aert, der hier auch noch eine neue Sidequest aufgemacht hat und 40 Punkte schon gesammelt hat. Also der Rückstand ist recht groß, aber man will es ihm nicht wünschen. Aber sollte Santiago Buitrago nicht das Ziel erreichen, Wout van Aert im Bergtrikot, würde schon auch hart kommen, sag ich, wie es ist. Enric Mas aktuell Dritter in der Wertung. Das Punktetrikot, das sollte Wout auch nicht mehr zu nehmen sein, denn sein ärgster Konkurrent, das ist Matthew Brennan, der fährt nur mal mit ihm am eigenen Team. Da würde ich jetzt keinen großen Kampf erwarten. Und abschließend müssen wir natürlich noch hart mit Movistar ins Gericht gehen, denn die Könige der Teamwertung aus vergangenen Zeiten aktuell nur auf Rang 8. Da führt Decathlon wirklich haushoch mit fast einer Stunde Vorsprung vor Astana und Bahrain Victorious hat eine Stunde 11 Rückstand. Dementsprechend, da erwarte ich jetzt kein großes Battle mehr, sage ich mal. Damit würde ich sagen, können wir uns doch sehr auf die Schlusswoche der Vuelta freuen. Ich kann ja nochmal im Schnelldurchlauf sagen, was euch erwartet. Wahrscheinlich ein klassischer Sprint und die nächste Chance für Matthew Brennan auf der 16. Etappe nochmal seinen vierten Etappensieg zu holen. Die 17. Etappe ist dann das wohl flacheste Stück, was wir in Spanien finden konnten, 185 Kilometer. Da dürfte wirklich nochmal eine Sprintchance sein. Ich weiß nicht, wie der Wind in der Region steht. Vielleicht auch das nochmal eine Chance, aber ich glaube eher nicht. Etappe 18, dann das angesprochene Zeitfahren über 32,1 Kilometer, mehr oder weniger flach. Ein klassisches Treter-Zeitfahren. Auch recht offen. Dadurch, dass ja Joshua Tarling ausgestiegen ist und auch sonst jetzt keine Riesenzeitfahrer, Jay Vine nicht mehr dabei, mehr am Start stehen. Das könnte richtig spannend werden. Ich werfe da mal so jemanden wie Callum Thornley für Red Bull Boranskruhe in den Raum, so als kleinen Außenseiter-Pick. Aber ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wer da am Ende vorne sein wird. Und dann sind es die beiden von mir angesprochenen Bergankünfte. Einmal in Peñas Blancas, 18,8 Kilometer bei 6,5% im Schnitt. Und dann nochmal eine brettharte Etappe am 20. Tag zum Collado del Alguacil. 8,4 Kilometer bei fast 10% im Schnitt, aber auch schon da vorne. Davor drei kategorisierte Anstiege der ersten Kategorie, die quasi nonstop hoch und runter führen, also richtig spannend. Und dann gibt es ja noch das große Finale in Granada, wo vielleicht ein gewisser Wout van Aert auch nochmal zeigen möchte, dass er richtig Punch hat. Also das erwartet euch in der Schlusswoche der Vuelta und wir blicken jetzt noch auf die weiteren Rennen. Zum Beispiel wurde in Großbritannien Rennen gefahren und das ja, war durchaus ein spannendes Rennen. Dominiert wurde es von UAE, aber gerade die erste Etappe, die hat richtig Spaß gemacht, denn es war so ein punchy Rundkurs mit 400 Metern bei 10% Kopfsteinpflasteranstieg. Da hat man kurz gedacht, man ist in Belgien, das Wetter auch richtig schön belgisch und verregnet. Und es war Florian Vermersch, der sich da abgesetzt hat aus dem Feld oder aus der Spitzengruppe, die sich da gebildet hatte. Und dann dachte man, ja, der kann das ja jetzt durchziehen, ist ein guter Klassikerfahrer. Falsch gedacht, Luis Esque springt einfach einen Kilometer von dem Ziel aus dieser Zwölfergruppe raus und stampft die Rampe hoch, als gäbe es kein Morgen mehr und gewinnt dieses Rennen vor Filippo Ganna und Tim Wellens. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, diesen Antritt von Luis Esque? Thermonuklear ist, glaube ich, der richtige Begriff.
Ja, das war brutal. Also wirklich, die anderen sind da ja nicht hoch spaziert so. Das war ja echt ein Tempo, das da gefahren wurde, auch von Florian Vermersch. Und er schließt da zu ihm auf, als wäre das nichts und lässt ihn links liegen. Man hat aber auch so ein bisschen gemerkt, dass er da durchaus Körner verbraucht hat. Oben raus ist ihm, glaube ich, dann die Luft so ein bisschen ausgegangen. Da hat er dann nochmal sich umgedreht, dass es jetzt wirklich reicht und er jetzt hier nicht sich weiter quälen muss. Aber ja, völlig verdienter Sieg. Das war eine richtig, richtig starke Attacke.
Ja, hat mich wirklich begeistert, wie er da hochgestiefelt ist. Ich liebe auch so solche Ankünfte total. Er hatte, wie gesagt, Klassiker-Vibes. Das Wetter hat da sein Übriges getan. Die nächsten beiden Tage, die hatten Tour de France-Vibes, denn wir haben hier Massensprints gesehen der ersten Güteklasse. Den ersten gewinnt Tim Merlier, dominant. Der ist da auch gezündet. Das war der Wahnsinn. Also das war kein langsames Finale. Und der ist da, als er angetreten ist, wirklich vorbeigeschossen. Ich glaube, 1556 Watt habe ich gesehen. Im Peak. Also der hat da wirklich gezündet, wie kein zweiter, vor Olaf Koy und Sam Bennett. Und ja, am nächsten Tag, da war Tim Merlier dann wieder schlecht positioniert, wie es ja eigentlich immer ist, und dann doch gewinnt. Diesmal war es aber ja, zu wenig für ihn. Olaf Koy kann hier recht klar gewinnen vor Tim Merlier und Axel Kellberg von Lucky Sport Cycling. Der finnische Meister, da auf Rang 3 gesprintet, Hut ab. Das war eine wirklich richtig starke Leistung. Und dann die vierte Etappe, die war eine richtige Klassiker-Etappe. Diese Streams zu verfolgen war generell wild in dieser Woche, also weil ständig irgendwie andere Rennsituationen war. UAE hat im Feld übernommen, so 100 Kilometer vor dem Ziel. Dann ist Tim Wellens zu den Ausreißern vorgesprungen. Da war noch Elliot Rowe bei ihm. Den konnte er irgendwann auch abschütteln. Und dann war es nur noch Kees Bol, der bei Tim Wellens am Rad bleiben konnte. Und das war kein einfaches Finale. Und Kees Bol, der ist über 1,90 groß und wiegt ein bisschen was. Eher Kategorie Sprintanfahrer. Aber Tim Wellens ist ihn auf Biegen und Brechen nicht losgeworden, auch an der letzten Steigung nicht. Und ja, hinten in der Verfolgung, wo die weiteren Favoriten waren, da ist das Tempo irgendwann raus. Bol auch hat sich gedacht, ich war den ganzen Tag in der Ausreißergruppe, Herr Wellens. Ich nehme hier gar keinen Zentimeter und du willst die Gesamtwertung gewinnen. Und ja, dann kann er irgendwann einfach losfahren, wann es ihm genügt. Wellens kann nicht mehr hinterher und Kees Bol gewinnt diese Etappe als Ausreißer. Das war eine furchtbar beeindruckende Leistung von beiden, aber auch vor allem von Kees Bol. Und dahinter dann Fabio Christen Dritter und Filippo Ganna Vierter. Aber das war wirklich ein Battle for the Ages, wie da der Klassikerfahrer Wellens versucht hat, Bol loszuwerden. Hast du das gesehen?
Ja, definitiv eine wilde Geschichte, wilder Kontrast zwischen den beiden. Sehr schön fand ich, dass dann als klar war, okay, man muss sie jetzt irgendwie sich damit abtun, dass sie zusammenfahren, dass die Teams dann das auch eingesehen haben, dass da beide aus beiden Mannschaftsfahrzeugen zwischendurch versorgt wurden. Das fand ich dann wieder ganz versöhnlich.
Absolut, also das war absurd schön zu sehen, dass im Radsport da immer Fairplay ist. Man sieht das, hat das heute auch bei der Vuelta gesehen, dass da mal ein Team dem anderen ausgeholfen hat und so. Ja, und so muss das sein. Am Ende hatten ja beide auch klare Ziele. Bol wollte die Etappe gewinnen, hat jetzt auch in seinem Leben noch nicht so wahnsinnig viel gewonnen, und Tim Wellens da eben ins Führungstrikot, und auch das sei ihm gegönnt. Und wenn ihr mal wilden Radsport sehen wollt, dann schaut euch heute nochmal die Schlussetappe an. Das war wirklich absolut gestört, was UAE da gemacht hat. 83 Kilometer vor Ziel ungefähr haben sie einfach mal das Feld komplett Volley genommen. Sowohl es ging bergauf und es wehte der Seitenwind. Also es waren typisch britische Landschaften, also einfach nur grasige Hügel rundherum. Und dann hatten wir eine Situation mit 5 UAE-Fahrern vorne. Vermeersch, Pollitt, Wellens, Bjerg und Cosnefroy. Dann noch Ganna, Ben Swift und noch die ehemaligen Ausreißer. Und dahinter noch eine Verfolgergruppe mit Dan Hole, Olaf Koy, Jasper Stuyven und Luis Askey, die es aber nicht mehr nach vorne geschafft haben. Die Verfolgergruppe wurde immer größer, trotzdem konnte man vorne diesen UAE-Zug nicht mehr stoppen. Und es tat einem so ein bisschen leid, die anderen Fahrer, die da mit dabei waren. Denn UAE konnte sich quasi aussuchen, wer jetzt hier die Attacke setzt. Und es war der großgewachsene Nils Politt, der 9 Kilometer vor dem Ziel solo gegangen ist. Ben Wiggins ist nochmal rangesprungen. Und dann, als er dran war, ist Politt nochmal attackiert. Und Ben Wiggins hat einfach konstatiert, den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, Freunde, dann, ich hab's versucht. Ich kann mir hier nichts vorwerfen, aber das geht nicht. Long story short, Nils Politt zieht hier durch und gewinnt dieses Rennen, darf nach langer Zeit mal wieder jubeln. Außerhalb der deutschen Meisterschaften hat er seit der Austragung rund um Köln 2022 nicht mehr gewonnen. Also ist schon eine ganze Weile her. Und generell so viel außerhalb von Deutschland hat er, glaube ich, auch noch nicht gewonnen. Ich glaube,
es war der zweite Sieg außerhalb Deutschlands.
Genau. Genau, nach also der Tour-Etappe, unfassbar, die er damals gewonnen hat. Ja, ein großer Patriot, kann man sagen. aber hier hat er sich jetzt mal den Briten erbarmt, gewinnt hier die Etappe. Dahinter hat Florian Vermeersch noch den Doppelsieg klargemacht. Ghana ist auf 3 gesprintet und Tim Wellens hat den Gesamtsieg gefeiert. Also ein sehr dominanter Auftritt von UAE hier in Großbritannien. Zweiter in der Gesamtwertung am Ende Louis Eske, dritter Jasper Stuyven und dann Hole Ploemers, Rowe, Ghana, Vermeersch, Donovan und Ben Wiggins. Pulit wird noch 11. in der Gesamtwertung. Hut ab auch vor Elliot Rowe, der ist hier für die Nationalmannschaft unterwegs gewesen, fährt allerdings aktuell noch fürs Devo-Team von Wismar, hat offiziell noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass Wismar da, dass da die Telefone heiß laufen jetzt, denn das war ein wirklich starker Auftritt, war da häufig einer der stärksten bei dieser Rundfahrt und hat sich hier stark präsentiert. War ein cooles Rennen zu gucken, also wenn ihr ein paar Highlights sehen wollt von dieser Woche, guckt da rein. Dann gucken wir noch nach Holland zur ZLM-Tour. Da gab es zum Auftakt ein Zeitfahren, das komplett von Lidl Trek dominiert wurde. 3 der ersten 4 Plätze waren da die Lidl Trek, nee, 4 der ersten 5 sogar. Vacek Larsen, dann war Söderqvist, Warscheid und Alvarez, die hier dieses Zeitfahren für sich entschieden. Und danach spielte der Wind eine große Rolle. Auf der zweiten Etappe, 57 Kilometer vor dem Ziel, haben wir eine Gruppe vorne mit 4x Bora, 4x Lidl, 2x die Rockets und dann eine Verfolgergruppe, die aber nie wieder zurückkommen kann und viele Attacken dann auch aus dieser Gruppe. Am Ende sind es Tim van Dijke und Matthias Vacek, die sich absetzen können und Vacek zieht dadurch, gewinnt den Sprint und Bora mit den Plätzen 2 und 3. Das war gar nicht nach dem Geschmack von Red Bull Bora-Hansgrohe und es ging schwierig weiter, möchte ich sagen. Denn auf der dritten Etappe wieder eine Windkante, eine Zehnergruppe vorne und am Ende gewinnt der großgewachsene Max Walscheid vor Alessio Malainotti und Danny van Poppel. Also wieder Platz 2 und 3 für Red Bull Bora-Hansgrohe und für Max Walscheid der erste Sieg nach knapp 2 Jahren. Ich habe ein sehr cooles Interview mit Wieler Flitz gesehen, wo er so erzählt hat, ich bin gerne irgendwie im Team von Mats Petersen oder im Sprintzug von Jonathan Milan, aber ich will diesen Siegeshunger nicht verlieren. Und den hat er hier gezeigt. Wie überrascht warst du auch, als du gelesen hast, jo, Max Walscheid gewinnt hier bei der ZLM-Tour?
Ja, wie gesagt, ne, ist ja was man nicht alle Tage erlebt. Und ja, man gönnt es ihm total. Es ist total schön, dass er irgendwie auch sagt, dass das was ist, was er sich erhalten möchte und dann eben auch offensichtlich die Gelegenheit vom Team dafür bekommt. Ja, und einfach ein super sympathischer Fahrer, dem man das einfach sehr gönnt, sich hier auch selber feiern lassen zu dürfen.
Absolut. Und ein Podcast-Kollege von uns. Dementsprechend liebe Grüße gehen raus an Max Walscheid. Wirklich cool. Und wir berichten jetzt schon vom dritten deutschen Sieg in dieser Woche. Also da war einiges los aus deutscher Sicht. Und Max Walscheid, der hat sich hier weiter richtig stark gezeigt. Auch auf der vierten Etappe gab es dann endlich mal einen normalen Sprint, möchte man meinen. Aber diesmal hat sich das Feld ein bisschen verschätzt und die Ausreißer konnten am Ende hier den Sieg abziehen. Es war erst Rasenberg von den Rockets, der einen langen Sprint fahren wollte. Auf den letzten Metern schob sich dann noch Lionel Tamigno von Lotto vorbei und gewann die Etappe. Axel van der Tuck von Euskaltel noch Dritter geworden, 7 Sekunden dahinter dann der Sprint. Den gewinnt van Poppel jetzt mal gegen Walscheid, aber wieder kein Sieg für Red Bull Bora-Hansgrohe und so blieb es auch am letzten Tag. Da gewann Henry Hobbs, der Bruder von Noah Hobbs, den wir ja von IF kennen, der fährt der jüngere Bruder fährt für die Wismar Devos und gewann den abschließenden Sprint vor Max Walscheid, der hier wirklich eine richtig starke Woche gezeigt hat. Also freut mich sehr zu sehen, wenn dann solche Fahrer wie Nils Pulit oder Max Walscheid wirklich einfach mal freie Fahrt bekommen und so ein bisschen zeigen können, was sie drauf haben. Dritter war David Decker am Schlusstag und in der Gesamtwertung dann also Matthias Vacek, der Sieger, 2 Etappensiege und den Gesamtsieg. Der hatte auf jeden Fall eine gute Woche und gewinnt vor Teamkollege Max Walscheid, dann Axel van der Tuck, Tim van Dijke und Mick van Dijke auf 4 und 5, Hector Alvarez 6. Wessel Maurice von den Rockets 7. Danny van Poppel 8. Edward Toyns 9. und Anthony Turgis, der ist noch 10. geworden und Max Walscheid hat sich auch noch das Punktetrikot geholt, also noch ein kleiner weiterer Lohn, den er sich hier gesichert hat in den Niederlanden. Und dann gehen wir doch zu den weiteren Rennen. Es war wirklich viel los und wir können leider kein Rennen überspringen, denn auch Kurz nach der Aufnahme der letzten Folge hat sich noch was ereignet, denn da hat Tim Thorn-Teutenberg seinen ersten Profisieg gefeiert beim Philadelphia Cycling Classic. Es war ein ultra chaotisches Rennen, irgendwie waren am Ende noch überrundete Fahrer im Weg, aber es gab eine Dreiergruppe, die den Sieg unter sich ausgefahren hat, und da war nicht nur Tim Thorn-Teutenberg vorne, sondern auch noch Jonas Rutsch, der Dritter geworden ist, also ein weiterer starker deutscher Sieg. Und eine schöne Geschichte am Rande, die Tante von Tim Thorn-Teutenberg, Ina Joko Teutenberg, hat dieses Rennen in Philadelphia schon 5-mal in ihrer Karriere gewonnen. Jetzt trägt sich also ein weiterer Teutenberg da in die Siegerliste ein. Irgendwie ein ganz lustiges Add-on zu diesem Sieg, und seine Tante ja auch noch sportliche Leiterin beim Frauenteam, glaube ich, von Lidl Trek. Also die Teutenberg-Familie weiter sehr aktiv. Dann gehen wir noch zur Sauerland-Rundfahrt, und da müssen wir erstmal ein erstes ernstes Wörtchen reden, denn viral gegangen ist diese Sauerland-Rundfahrt, weil im Auftaktzeitfahren mehrfach Autos auf der Strecke waren, unter anderem Luis Leidert hat da wirklich einen schweren Frontalaufprall nur knapp verhindern können, gerade in einem Zeitfahren, wo die Fahrer ja im Auflieger liegen, besonders gefährlich. Aber Ben, das ist irgendwie frustrierend, dass wir kurz nach dem Todesfall von Finlay Tarling jetzt schon wieder über so ein Thema sprechen müssen. Hier ist es gut gegangen, aber frustrierend ist es nicht weniger, oder?
Ja, definitiv. Also auch wenn es irgendwie glimpflich ausgeht, geht natürlich direkt das Kopfkino los, was wäre gewesen, wenn, ne? Und das war weder so, dass dieses Auto hinter einer Kurve plötzlich in den Kamerabildern auftaucht, und gerade bei einem Zeitfahren, das unter 14 Kilometer lang ist, muss es ja möglich sein, dass man diese Strecke irgendwie absichert, dass da nicht einfach jemand denkt, ja, aber ich muss ja jetzt hier nach Hause oder zu meiner Tante oder sonst wohin. Es ist ja völlig egal. Auf einer Rennstrecke hat man nichts verloren. Und wenn ein Rennen stattfindet, dann muss die Strecke für die Fahrer sicher sein.
Also ich verstehe auch, dass das total schwierig und anspruchsvoll ist, das abzusichern. Ich war viel in dem YouTube-Livestream unterwegs und habe da auch im Chat diskutiert, weil dann wurde gesagt, ja, da können wir jetzt den Streckenposten keinen Vorwurf machen, und es gab ja auch Plakate. Das heißt, es müssen eigentlich alle gewusst haben. Aber am Ende ist mir das egal, solange wir eine Situation sehen, die potenziell lebensgefährlich oder tödlich ausgehen kann. Da muss dann halt drüber gesprochen werden, und das, ich weiß jeden ehrenamtlichen Helfer rund um ein Radrennen zu schätzen. Der Münsterland-Giro fährt hier bei mir wieder durchs Dorf in diesem Jahr. Ich weiß absolut die Realität rund um Radrennen einzuschätzen, und ich habe ja auch, wie gesagt, lange in dem Sport gearbeitet und bin da total dankbar für jeden, der irgendwie Bock hat, in einem bürokratischen Land wie Deutschland so ein Rennen auf die Beine zu stellen. Aber ich möchte nicht abwägen müssen zwischen wir haben kein Rennen und wir haben irgendwie Tote. Da muss es einen besseren Weg geben. Und das wollte ich nochmal angesprochen haben. Trotzdem großer Shoutout an die Orga von der Sauerland-Rundfahrt. Es gab Start- bis Zielübertragung mit zwei sehr sympathischen KommentatorInnen, die das Rennen begleitet haben. Tolle TV-Bilder. Es war ein tolles Rennen. Und große Werbung. Ich hoffe, es bleibt uns erhalten. Wenn ich das einrichten kann, ich würde da auch gerne mal hinfahren und mir das angucken im nächsten Jahr. Ja, ich glaube, Ben, wir haben es da beide nicht so weit hier als NRWler. Vielleicht bietet sich das ja mal an. Lass uns über das Sportliche sprechen. Das Zeitfahren gewinnt Ben Zwiehoff vor Miguel Heidemann und Enyaud Urkaregi. Ein ausländischer Name, der sich da reingemogelt hat. Ein baskischer Name, würde ich sagen. In die Siegerliste. Die zweite Etappe, die war dann richtig anspruchsvoll. Bora hat da den ganzen Tag von vorn gearbeitet, das Feld klein gemacht, und am Ende ist es Max Bock, der alleine von vorne fährt. Paul Fietzke dahinter mit einem Picknick-Duo. Ich war so ein bisschen überrascht, dass Paul Fietzke da so, sag ich mal, voller Elan hinterhergefahren ist seinem eigenen Teamkollegen. Am Ende war es kein Problem, denn Max Bock gewinnt und Paul Fietzke wird Zweiter und vielleicht deshalb so mitgeführt, ist da in die Gesamtführung gefahren. Die dritte Etappe, ein 10-ründiger, anspruchsvoller Rundkurs rund um Wenholzhausen. Auch hier wieder Bora, das komplette Kontrollteam. Und am Ende können sie es aber nicht so kontrollieren, wie sie wollen. Denn ein Rembe-Duo bestehend aus Johannes Adamietz und Miguel Heidemann setzt sich da ab. Und scheinbar hat sich das Feld da so ein bisschen verzettelt, denn sie schaffen es tatsächlich das durchzuziehen. Miguel Heidemann darf hier die Etappe gewinnen vor Johannes Adamietz. Dahinter gewinnt Eike Behrens den Sprint aus dem Verfolgerfeld und Paul Fietzke verteidigt als Vierter seine Gesamtführung. Aber das war wirklich cool zu sehen, wie Rembe da zu zweit so ein Zweier-Mannschaftsfahren gemacht hat und am Ende der Freund des Podcasts Miguel Heidemann hier gewinnen konnte und durfte. Auch da Glückwunsch. Und der vierte Tag, der wurde tatsächlich nicht gewonnen von einem deutschen Fahrer. Das war eine Ausnahme bei dieser Sauerland-Rundfahrt. Es war hier wieder eine anspruchsvolle Etappe. Nach Winterberg zum Kahlen Asten ging es hoch. Die Ausreißer wurden dann irgendwann vom Bora-Zug eingesammelt und man hätte meinen können, jetzt kontrollieren die das zu Tode. Aber es war Arno Wallenborn, der hinten raus attackiert hat, der Luxemburger für Team Kernhaus. Und keiner geht so richtig hinterher und er zieht das tatsächlich durch. Eike Behrens versucht dann nochmal vorzuspringen, schafft es nicht. Am Ende ist es Wallenborn, also der hier die Etappe gewinnt vor Müller-Andresen von Bora und vor Ballabio von Vorarlberg. Aber das soll nur eine Randnotiz sein. Paul Fietzke hier, der Gesamtsieger der Sauerland-Rundfahrt. Wirklich ein schönes Rennen. Und wir haben hier viele deutsche Sieger gesehen, also unter anderem eben Max Bock. Wir haben den Gesamtsieger Paul Fietzke vor Max Bock, Johannes Adamietz Vierter in der Gesamtwertung, Louis Leidert Fünfter, Miguel Heidemann Siebter, Eike Behrens Achter. Bent, das ist doch cool, dass wir jetzt wieder so eine Rundfahrt haben, wo sich vor allem der deutsche Nachwuchs mal zeigen kann.
Ja, total. Also noch schöner natürlich, dass es eine ist, die für mich mehr oder weniger vor der Haustür liegt, dass man da auch die Gelegenheit hat, sich das mal vor Ort anzuschauen. Aber nein, insgesamt auch einfach toll, dass der Radsport offensichtlich nicht nur mehr Anklang findet, nicht nur mehr, ja, auch im Breitensportbereich irgendwie, sondern dass sich das tatsächlich auch im aktuellen Renngeschehen irgendwie niederschlägt. Und wäre schön, wenn das eben ja weiter stetig so vor sich hin wachsen kann.
Ja, und vor allem, wenn wir die deutschen Fahrer dann auch mal in der Weltspitze des Herrenradsports begrüßen könnten. Einige haben ja auf jeden Fall eine gute Visitenkarte hinterlassen. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere vielleicht noch den Sprung rausschafft aus dem Devo- und Conti-Bereich und wir den vielleicht nächstes Jahr als Profi sehen. Dann noch ein bisschen schneller jetzt über die anderen Ergebnisse, denn wir sind doch schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Wir hatten heute den Auftakt der italienischen Herbstklassiker mit dem GP Industria und Artigianato und den gewann Tom Pidcock als Solist, hat sich da so 12,6 Kilometer von dem Ziel abgesetzt und ward nicht mehr gesehen, also nach seiner kleinen Mountainbike-Reise, wo er ja Weltmeister geworden ist, hatte auf der Straße nichts von seinem Können eingebüßt, gewinnt als Solist vor Christian Scaroni, Anton Czarnik und Roger Adria. Dann gab es zwei französische Eintagesrennen bei den Frauen. Sehr interessante Rennen. Leider gestern der Livestream nicht ganz so gut, wie ich mir das gewünscht hätte. Man hat wenig gesehen. Am Ende gewinnt Sarah van Dam ihr erstes Profirennen vor Lily Williams und Eva van Acht. Und heute dann so ein Eintagesrennen mit vielen Offroad-Passagen. Wirklich sehr unterhaltsam anzusehen. Am Ende war es Celia Giry, die sich absetzen konnte, zusammen mit Rosita Reinhardt und Paula Blasi. Und man dachte zwischenzeitlich, ja, jetzt ist das Rennen entschieden. Aber die Verfolgergruppe um IEF, die hat da richtig Gas gegeben. Und als sie fast eingeholt waren, da geht Giry nochmal solo und fuhr dann die ganze Zeit so 5 Meter vor Paula Blasi. Vielleicht hätte sie da durchaus mal warten können und die beiden wären irgendwie zusammen noch ein bisschen weitergekommen. Dann waren beide zusammen, die Verfolgerin sehr nah dran, dann haben beide gepokert, Giry eröffnet den Sprint, als das Feld quasi an ihrem Hinterrad ist und ihr geht am Ende so ein bisschen die Puste aus, verliert auf der Ziellinie tatsächlich Nina Berton, die Luxemburgerin gewinnt vor Paula Blasi und Celia Giry, es war ihr erster internationaler Profisieg, also erstmals außerhalb der nationalen Meisterschaften gewinnt Nina Berton, auch da zwei wirklich unterhaltsame Rennen und gerade das von heute könnt ihr euch auch im Streamingdienst eurer Wahl nochmal im Real Life angucken, hat Bock gemacht. Und abschließend müssen wir natürlich, so will es das Protokoll, noch einmal auf einen weiteren deutschen Sieg zu sprechen kommen, denn auch bei den Frauen ging es nochmal gut ab. Linda Riedmann gewann nämlich die Mühe-Klassik Gerardsbergen und feiert ihren zweiten Saisonsieg. Sie hatte ja schon eine Etappe gewonnen bei der Portugal-Rundfahrt. Das war am Montag, glaube ich, und hat hier also auch nochmal gezeigt, dass ihr der Wechsel von Wismar weg zu einem vermeintlich kleineren Team richtig gut getan hat. Glückwunsch auch dazu. Und dann müssen wir nochmal zusammenfassen, dass wir 10 UCI-Siege in dieser Woche aus deutscher Sicht hatten. Also Tim Thorn-Teutenberg in Philadelphia. Dann Linda Riedmann, Mir Classic Gerardsbergen, Ben Zwiehoff gewann das Auftaktzeitfahren. Der Sauerland-Rundfahrt, da gewann auch Max Bock eine Etappe und Miguel Heidemann und eben der Gesamtsieg von Paul Fietzke. Dann hat Max Walscheid bei der ZDM-Tour gewonnen. Ein kleines Rennen in, ich glaube, es ist Kamerun, wird gerade auch ausgetragen. Ist ein UCI-Rennen, deshalb zählt es. Maximilian Weber vom UCare Factory Team hat dort die dritte Etappe gewonnen. Dann natürlich noch Marco Brenner bei der Vuelta, die 14. und Nils Polit heute. Also wir stehen jetzt bei 35 deutschen UCI-Siegen. Schön zu sehen, dass da eben nicht nur kleine, sondern auch große Siege in dieser Woche dabei gewesen sind. Das macht das deutsche Radsportfanherz doch glücklich. Dann gehen wir mal zu den Transfers. Wir versuchen es nicht zu lang werden zu lassen. Ich fliege da auch einfach mal ein bisschen drüber. Andrea Bargioli wechselt von Lidl Trek zu Astana, ist so ungefähr der 700. Fahrer vom gleichen Fahrradtyp, den Astana jetzt hat. Es wird wohl funktionieren. Da mache ich mir wenig Sorgen, aber inspirierend ist dieser Transfer nicht. Julia Kopecky wechselt von SD-Works zu Lidl Trek bei den Frauen. Das hat mich schon etwas mehr überrascht, denn die hat da doch gute Arbeit geleistet und bei der SD-Works, da hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein paar wichtige Fahrerinnen in der Breite flöten gehen. Dann Liam Slock bis 2028 zu Bahrain Victorious. Den kennt ihr zum Beispiel von seinem Sturz über die Ziellinie beim GP Gippingen. Ich glaube, das wird er nicht mehr los. Jan Castellon wechselt zu Pinarello, will sich als GC-Fahrer weiterentwickeln. Da würde ich sagen, auch da werde ich dir jetzt nicht zum vierten Mal in Folge die gleiche Frage stellen, ob es vielleicht dann doch jetzt zu viel wird bei Pinarello. Da ist man wohl jetzt auch dran an einem gewissen Primoz Roglic. Man macht sich da teamseitig wohl keine Sorgen. Dann gibt es noch eine talentierte Juniorin, Anja Grossmann, eine Schweizerin, die ist unter anderem Mountainbike-Weltmeisterin in ihrer Altersklasse geworden, hat schon WM-Medaillen auf der Straße und Europameisterin im Cyclocross ist sie auch noch geworden. 17 Jahre jung, wechselt zu FDJ Suez, könnte ultra spannend werden, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, da gucken wir einfach beide noch drauf. Kaspar Pedersen bis 2029 zu Uno X, ein Skandinavier, der zu Uno X wechselt. Ich glaube, die Geschichte erzählt sich von selber. Jesper Stiansen, der wird Profi bei Tudor bis 2029. Tiffany Cromwell beendet bei Canyon ihre Karriere. Und dann, da können wir kurz drüber sprechen, Lennart van Eetveld weg von Lotto hin zu NSN und soll da GC-Leader werden, neben Santiago Buitrago. Für dich ein interessanter Move oder einer, der eher Fragezeichen auswirft? Wie findest du den Transfer?
Ja, trifft Lotto natürlich. Da habe ich das Gefühl, da haben wir viele Abgänge von wichtigen Talenten irgendwie gehört, aber noch nicht so jetzt die großen neuen Zugänge. Aber der wirklich große Zugang, Neuzugang, auf den ich da ja warte, der steht ja auch noch aus. bei NSN wundert es mich so ein bisschen, weil ich die ja schon in vielen Bereichen irgendwie sehr stark sehe. Aber eben GC-Ambitionen hätte ich bei denen jetzt bisher noch nicht irgendwie großartig gesehen.
Ja, ich glaube, das ist einfach der nächste Schritt. Man ist so von diesem, als man noch unter dem Israel-Siegel gefahren ist, war man ja auch so ein bisschen das Altenheim im Peloton mit Chris Froome und keine Ahnung. Und man hat jetzt in den letzten Jahren doch geschafft, sich zu einem wirklich interessanten Team weiterzuentwickeln. Man hat jetzt eben Buitrago geholt, der ist mit 26 noch wirklich in einem guten Alter. Van Eetveld ist 25. Man hat Alessandro Pinarello, einen interessanten Fahrer, der vielleicht mal in Richtung GC was machen kann, mit 23. Pomati mit 21, ein interessantes Talent. Brady Gilmore, ein vielseitiger, spannender Fahrer. Also da sind einfach jetzt viele Talente hochgekommen und ich finde den Weg von NSN sehr, sehr spannend. Und ich glaube, Van Eetveld, ich bin erstmal froh, wenn man die Gesundheitsakte vieler Fahrer bei Lotto sieht, dass er da den Sprung rausschafft und ich glaube, das kann funktionieren. Spannend auch die Geschichte von Mayenne Mombana Maipai, einem französischen Zweitdivisionär im Frauenpeloton. Die haben nämlich Heidi Guagin verpflichtet. Die wurde ohne Unterarm geboren und ist jetzt tatsächlich eine der ersten Para-Radsportlerinnen, die wir nächstes Jahr im Profifeld sehen werden. Finde ich erstmal super cool, eine tolle Inklusionsgeschichte. Und wenn sie auf dem Rad das Gleiche leisten kann wie die Fahrerin ohne Einschränkungen, dann sehe ich nichts, was dagegen spricht. Und auf jeden Fall eine coole Geschichte, die, glaube ich, viele Parasportlerinnen inspirieren wird. Und da werden wir natürlich nächstes Jahr auch mal ein Auge drauf haben. Ich glaube, da werden wir nicht die Einzigen sein. Und dann hat Lotto doch noch einen kleineren, größeren Transfer bekannt gegeben heute, nämlich Stan de Wulf kehrt zurück von Decathlon. Der ist eine wirklich gute Saison gefahren. Bei Decathlon scheint man Platz für den GC-Support von einem gewissen einigermaßen talentierten Franzosen zu machen und stampft da ein bisschen die Klassiker-Abteilung Abteilung ein mit Stan de Wolf. Der ist mittlerweile 28, galt so als großes Talent in der Vergangenheit und dieses Jahr unter anderem beim E3 Vierter geworden. Also der kann durchaus einiges in den Klassikern noch zeigen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Mag ich erstmal den Transfer. Und dann hat ein gewisser Tadej Pogacar seinen Vertrag verlängert, aber vor allem hat er bekannt gegeben, dass er die Saison beendet. Und das, Bent, überrascht uns wahrscheinlich nicht, aber lässt uns mit Spannung auf EM und WM blicken. Oder wie siehst du das?
Ja, tatsächlich überrascht es mich schon so ein bisschen. Es hatte ja so ein bisschen rumort aus dem Pogacar-Camp und grundsätzlich hätte ich auch unterstellt, dass er so verbissen ist, was eben gerade den WM-Titel angeht, dass er da auf Biegen und Brechen irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, versucht, an den Start zu gehen. Heißt für mich einfach, okay, die Verletzungen scheinen tatsächlich genauso schwer zu sein, wie sie auf dem Papier auch klingen. Man wünscht ihm weiter gute Besserung, aber du sprichst es an, EM und WM werden dadurch deutlich, deutlich spannender. Ich habe ja Remco Evenepoel jetzt ganz oben auf meiner Liste. Wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, die Belgier haben jetzt, glaube ich, richtig Blut geleckt, sage ich mal. Ich glaube, da werden sich so einige jetzt die Finger nach lecken, nach Remco, nach Wout vielleicht. Ich bin gespannt. Aus deutscher Sicht hat gestern mir jemand auf Blue Sky geschrieben, Marco Brenner sollte sich die WM jetzt mal genauer angucken. Da war ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger. Also zum einen ist der dann auch erst eine Woche oder zwei aus der Vuelta raus. Darauf war alles ausgelegt. Zum anderen die Konkurrenz, die schläft natürlich nicht und die WM doch immer ein ganz krasses Rennen. Die Franzosen werden vielleicht auch einen Blick haben auf die WM jetzt, bin ich mir sicher. Aber es wird spannend und für die EM, die ist ja, glaube ich, in Slowenien. Ich glaube, da wird man sich ein bisschen in Poppes beißen, dass jetzt der große Superstar, für den das Rennen da jetzt aufgebaut wurde, nicht dabei ist. Und abschließend blicken wir noch auf News von der UCI. Die haben nämlich bekannt gegeben, dass es neue Regeln für neue Banden und Tracker geben soll. Also bei allen World Tour Rennen sollen im nächsten Jahr GPS-Tracker verpflichtend sein. Da gab es ja wirklich viel Hickhack gerade nach dem Tod von Muriel Fura bei der WM in Zürich. Danach war das ja ein großes Thema, weil sie ja ewig lang nicht aufgefunden wurde. Für dich wahrscheinlich, wie für mich, erstmal No-Brainer, dass das eine gute Regel ist.
Ja, definitiv. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann aussieht. Bisher die Tracker ja vorgesehen, dass sie, glaube ich, am Rad installiert werden sollen. Da bleibt für mich weiter die Frage, was, wenn ein Radwechsel stattfindet? Was, wenn man stürzt und das Rad woanders landet als man selbst? Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein Schritt nach vorne, dass überhaupt überall Tracker eingeführt werden. Krass, dass es jetzt fast 2 Jahre mindestens gedauert hat.
Absolut und auch wieder ein politisches und kein rationales Thema, was da getroffen wurde. Ein Thema, wo ich nicht so Fan bin, da habe ich deine Meinung noch gar nicht erfragt. Außerdem hat die UCI gesagt, sie wollen jetzt ein klares Regelwerk ausarbeiten, wie denn jetzt auch UCI-Punkte aus anderen Disziplinen, looking at Tom Pidcock und Mathieu van der Poel zum Beispiel, in das UCI-Ranking von den Straßenteams einfließen sollen. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich denke, dass das vor allem ja Implikationen für das Straßenteam hat, am Ende, ob es eine World Tour Lizenz gibt oder Wildcard-Möglichkeiten. Straßenteams werden auch von Sponsoren bezahlt dafür, Rennen auf der Straße zu gewinnen. Und natürlich sollen Teams, die multidisziplinär unterwegs sind, nicht benachteiligt werden. Aber ich finde irgendwie, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In der Bundesliga gibt es auch nicht extra Punkte, wenn die Schachabteilung ein gutes Jahr hat. Und ähnlich sehe ich das hier. Wie stehst du dazu?
Wir könnten Schalke längst wieder in der Bundesliga haben, wenn E-Sport angerechnet würde.
Schalke ist wieder in der Bundesliga, wollte ich nur sagen. Bevor, die haben gestern 0-0 gegen Bayern gespielt.
Siehst du mal, wie sehr ich im Fußballgame informiert bin. Ja, ich sehe das Ganze auch skeptisch. Also grundsätzlich verstehe ich natürlich irgendwie diesen Willen, dass man sportliche Leistungen außerhalb der Hauptsaison vielleicht, sage ich mal, irgendwie anrechnen möchte. Andererseits sehe ich schon, dass irgendwie, wenn jetzt ein Wout van Aert, ein Mathieu van der Poel, ein Thibaut Nice beim Cyclocross jetzt im Winter ganz viel am Start stehen, dass sie das ja viel mehr als Einzelkämpfer tun, denn als irgendwie Vertreter ihres Teams. Auch wenn da natürlich ein großer Support irgendwie dahinter steckt. Aber ja, es ist für mich nochmal ein anderes Ding. Gerade bei den Frauen im Cyclocross denke ich an ein paar Fahrerinnen, die ja dann im Winter für ein anderes Team fahren, als sie das auf der Straße tun. Die eben im Cyclocross dann für ein anderes Team fahren. Da frage ich mich dann auch, was für Implikationen hat dann diese Regeländerung? Also ja, insgesamt finde ich das eine komplizierte Entscheidung und bin auch erstmal eher, dass ich das für Quatsch halte.
Ich bin generell nicht so großer Fan von dem UCI-Ranking, wie es aktuell funktioniert. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr mir gerne uns mal erleuchten auf Blue Sky, Instagram oder überall, wo ihr uns sonst so findet. Und dann war das hier wieder eine volle Folge, die aber wieder im Rahmen ist. Also wir sind wirklich Tänzer um diese eine Stunde zehn Marke herum. Und ich würde sagen, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich kann euch schon mal ein bisschen Appetit auf die nächste Woche machen. Denn es gibt, wir nehmen morgen Abend ein kleines Interview auf für euch. Es hat mal nichts mit der Vuelta zu tun, sondern wir tauchen mal wieder in den Frauenradsport ab. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Behaltet da auf jeden Fall unseren Feed im Auge. Spätestens am Dienstagvormittag werde ich das raushauen. Vielleicht aber auch schon morgen Abend, je nachdem. Und dann gibt es da für euch auf jeden Fall mal wieder ein kleines Extra, bevor es dann am nächsten Wochenende natürlich um das Ende der Vuelta geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die Folge dann auch erst am Montag geben wird, da die Vuelta-Schlussetappe ja vermutlich wieder recht spät sein wird. Ansonsten folgt uns gerne auf Blue Sky, auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail oder eben auf diesen Plattformen, wenn ihr Feedback habt für uns. Und ansonsten bewertet den Podcast in der App eurer Wahl. Und die letzten Worte, die gehören wie immer Bent.
Ja, ich bedanke mich wieder bei dir für deine wunderbare Arbeit, für deine wunderbaren Kontakte, die du in der Welt des Radsports so hast, bei euch fürs Zuhören, und möchte nur einmal noch klarstellen, dass das Interview sehr wohl etwas mit der Vuelta zu tun hat, nur nicht mit der, die gerade stattfindet.
Da hast du vollkommen recht und damit wünsche ich euch einen schönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr das hört, und wir hören uns. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.